Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 67. Ich schließe den Situation Room auf. Das ist der zweite Versuch und deswegen bin ich etwas eloquenter als eben. Es geht los, Weihnachtsfolge! Juhu! Ho, ho, ho und wie immer mit dem wunderbaren Benedikt Elsner.
Hello.
Herzlich willkommen in Situation Room.
Nice to be here again.
Yes, yes, yes. Und endlich podcaste ich wieder.
Ja.
Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe ja gerade eben, wir haben ja jetzt hier den zweiten Versuch gestartet, weil eben funktionierten unsere Aufnahmegeräte nicht. Wie das dann so ist, ne?
Ja, das stimmt.
Vor Weihnachten, wenn die ganze Technik aufhört. aber ich habe gerade schon erklärt, dass ich das echt vermisst habe, Podcasts zu machen. Ich werde das gleich auch nach deinen kritischen Fragen, die mich tief durchbohren, stellvertretend für die Weltpresse, natürlich alles im Detail beantworten.
Ja.
Aber erstmal, Bene, how goes it?
Oh, I'm in Merry Christmas-Stimmung.
Bist du wirklich?
Ja, dieses Jahr hat das ganz gut geklappt. Ich habe mir ein vorweihnachtliches Geschenk gegönnt. Also bei mir kam Weihnachten dieses Jahr etwas früher. Und zwar habe ich mir eine ordentliche Kaffeemaschine gekauft. Also ich meine jetzt nicht so hier, ich habe mir endlich mal eine Kaffeemaschine gekauft, die Filterkaffee machen kann, sondern ich habe mir so einen richtig krassen Siebträger gegönnt. Also so.
Das habe ich gesehen.
Genau, so ein Zweikreiser.
Ja, und jetzt bist du bist auf dem Weg in zum Latte Art Ministerium, ne?
Ja, also Benerista. und danke.
Okay.
Aber oder Baptist Barista. Ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen da, was das angeht. Danke Kaffee Karl für die gute Beratung. Und ich bin ziemlich happy und hoffe, dass ich das jetzt mit dem Latte Art jetzt noch ein bisschen besser hinkriege. Aber es hat auf jeden Fall, sag ich mal so, meinen Kaffeekonsum nach oben gerissen. Aber meine Freude morgens, auch mir Kaffee zu machen, auch auf jeden Fall nach oben gerissen. Und das war so ein kleines Invest in myself.
Sehr schön. Damit geht übrigens, das ist jetzt unser kleines Sommer-Wrapped. Kaffee Karl für die meisten Shoutouts in 2024. In unsere, herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, was auch in die Wrapped reingehört ist, ja, ich vernachlässige den Podcast gerade ein bisschen, ich komme gerade nicht dazu. Diese Phrase muss auf jeden Fall auch definitiv in die...
Das habe ich dir nur privat geschickt, das wissen ganz viele Leute gar nicht so.
Ups.
Emma, gut, dass du es ansprichst. Ich wollte es direkt am Anfang nämlich sagen, wie viele Leute da nachgefragt haben.
Das ist doch gut, dass die Leute noch fragen. Irgendwann bist du ganz vergessen.
Ja, tatsächlich. Also es gibt immer noch Leute, die sagen, sag mal, Podcast, ist es noch und so? Und ich möchte an dieser Stelle sagen, und ich weiß, ich wiederhole mich, es war einfach nicht möglich. Es ist gar nicht so, dass man da im Detail wirklich viel erzählen kann, aber das Leben ist busy. Aber warum, das kann ich gleich tatsächlich auch nochmal erklären. Denn bei mir ist viel im Umbruch, Benedikt. So möchte ich es mal beschreiben. Und deswegen erklärt sich das vielleicht ein bisschen. Ich habe auch irgendwie echt schon coole Ideen für Gästinnen, aber... und auch schon Anfragen raus und so. Und trotzdem hat es einfach nicht geklappt, Leute in diese Season mit hineinzunehmen. Und jetzt gehen wir in eine ganz andere Season, nämlich Christmas. Und ich habe einfach gemerkt, es hilft nichts. Ich brauche es gar nicht zu versuchen. Hm. Aber 2025, es wird weitergehen mit Immer Sommer. Ich gebe das nicht auf. Es wird auch neue Folgen geben. nicht nur mit dir.
Ich wurde letztens auch schon gefragt.
Ja?
Wann die nächste Folge Heilige Scheiße denn erscheint? Da habe ich gesagt, danke für nichts.
Genau. Die Frage ist ja, wer bist du?
Mhm.
Markus oder Albert? Ne? Für wen halten sie dich?
Weiß ich auch nicht. Ich glaube, die wollten mich einfach nur ärgern.
Ganz liebe Grüße übrigens.
Das geht ja
auch irgendwie, ich glaube, die sind super erfolgreich mit ihrem Podcast. Das wirkt zumindest so.
Ja, wer auch krass erfolgreich immer schon war, aber noch ein bisschen mehr geworden ist, sind die Predigt-Buddies. Die hatten letztens Thorsten Dietz zu Gast und waren hier mit Frau Auge unterwegs. Und da war ich schon, war ich nicht nur ein Fan beim Hören, sondern auch ein bisschen neidisch, dass die, also ich rede auch gern mit dir, aber schon ein bisschen neidisch, dass sie so fancy Leute haben und jetzt finde ich richtig großartig, dass sie das mit so gut und so viel Leidenschaft machen. Also großes Shoutout an Lea und Anja.
da gebe ich dir recht. Also das finde ich auch total cool. Das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe für unsere Folge heute. Wenn wir mal so in die Lage unserer Kirche gucken, finde es sehr gut, dass es viele KollegInnen gibt, die sagen, wir machen mal einen Podcast und da so eine Idee umsetzen und nicht einfach nur, wir machen einen Podcast, wo es ums Reden geht und wir finden uns ganz toll. Also so wie wir.
Ja, genau. Die machen richtig, sondern, die machen richtig Inhalte, die einen Mehrwert haben.
Die machen richtig Inhalte.
Das ist richtig
mit
geil.
Mit Mehrwert.
Ja, ja, und
die Predigtbuddies vielleicht für alle, die es jetzt nicht kennen, gibt ja immer noch ZuhörerInnen, die sagen so, was ist das überhaupt mit dem Situation Room? Liebe HörerInnen, die jetzt nicht kennen, Predigtbuddies ist ein Podcast, könnt ihr euch mal anhören. Kann man wirklich sagen, wie eine Predigt vorbereiten?
Ja.
Oder vielleicht auch Inspiration für Leute, die sagen, boah, ich möchte mal gucken, wie werden Predigttexte, Bibeltexte ausgelegt?
Ja.
Manchmal mit anderen Gästinnen, aber unsere lieben Freundinnen Anja und Lea machen das sehr gut und finde ich selber sehr inspirierend, habe ich auch schon mal öfters das ein oder andere Mal zur Vorbereitung genommen, finde ich sehr cool. Und Heilige Scheiße ist ein Podcast von Markus und Albert, die gemeinsam auf sehr, sehr schwierige, sperrige Bibeltexte gucken, darüber reden, wie sie das auslegen würden, was ihre Meinung ist und dabei kein Blatt vor den Mund nehmen, deswegen ein sehr polarisierender Titel, für den sie auch oft schon gerade stehen müssen. Auch da wieder herzlich willkommen in der kirchlichen Bubble. Dinge, über die wir uns aufregen.
Apropos kirchliche Bubble, ich muss es mal kurz sagen, ich freue mich sehr. Mit der lieben Lea werde ich bald öfters und mehr zusammenarbeiten, weil Lea wird die neue GJW-Leiterin. Also ich arbeite ja in einem Landes-GJW und Lea wird die neue Leiterin des Bundes-GJWs, also der Geschäftsstelle in Elstal des Gemeindejugendwerks. Und da freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und auf ihre Ideen, Impulse und auf ihre Art. Und ich bin da ganz, ganz voller Vorfreude und hab total Bock.
Das wäre ich an deiner Stelle auch, weil ich tatsächlich, also Lea hat mit mir in meinem Semester tatsächlich Theologie studiert und ich habe das schon immer genossen. Liebe Lea, falls du das hörst, herzliche Grüße. Wir haben uns immer zwischen O2, O4 getroffen, Kaffee getrunken und so einige Gespräche gehabt. Ich weiß noch, dass das mich da tatsächlich sehr, sehr bewegt hat, dass wir gute Gespräche hatten, dass wir manchmal berührt waren und das Leben miteinander gewälzt haben, dabei immer Theologie reflektiert haben. Das war richtig schön. Und ja, ich freue mich auch mega und finde es super cool, dass sie diese Stelle bekommt. Ich glaube, dass sie da eine große, große Bereicherung für uns als Kirche sein wird.
Definitiv. Und was mich auch freut ist, es gibt ja so viele Leute, die irgendwie denken, ah, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache irgendwie eine fancy-pancy Internetseite und hört dann irgendwie als Gemeindepastor oder Pastorin auf. Und sie kommt da halt zurück und bringt sich wieder in ihrer Kirche ein. Das finde ich total schön, Dennis, oder?
Finde ich auch. Ja, finde ich auch.
Ja. Off-topic, einfach so erzählt.
Auch ein sehr, auch ein sehr ungewöhnlicher Weg.
Ja. Was denn los, du?
Keine Ahnung. Ich wollte noch eine Sache, bevor ich nochmal Stellung nehme zu dieser Unverschämtheit, muss ich noch einmal sagen. Ich möchte ihn nicht unerwähnt lassen, aber es gibt noch einen weiteren baptistischen Podcast und zwar heißt der Kreuztonarten von zwei Menschen, die ich auch sehr, sehr mag. Der liebe Jan Priemke und Robin Zabel, auch ein Kollege von dir übrigens, auch neu in der GJW-Welt, also nicht der Jan, sondern der Robin.
Auch schon aber ja.
Einigermaßen, ne? Das ist so, dass die beiden schon längere Zeit den Arbeitskreis Musik leiten von unserem Baptistenbund und dass sie tatsächlich ganz viel Ideen und ganz viel Dinge tun, um Musik für unsere Kirche, für unseren Bund weiterzubringen. Und die beiden haben sich überlegt, einen Podcast zu machen. Und haben da echt viele Leute, also haben schon einige Leute eingeladen, aber auch schon viele Themen, die man sich mal gut anhören kann. Es geht um Lobpreis, es geht um unterschiedliche Entwicklungen, wie denn irgendwie Musik gedacht werden kann, was irgendwie bei Musik gut ist. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Eine Folge zuletzt, die ich jetzt gehört habe, da haben sie mit dem Worship-Leader vom Buju sich zusammengesetzt und dann so ein bisschen erzählt. Also wer da jetzt auch nochmal ein bisschen Lust hat, reinzuhören. Ich fand das richtig cool. Und ich freue mich, das sind so die drei Dinge, ich weiß nicht, ob dir noch jemand einfällt, aber die drei Podcasts, die ich jetzt so vor Augen habe, wo man zumindest ein paar Baptisten-Stimmen hören kann. Das finde ich irgendwie sehr cool.
Ich sag mal, in einem war ich auch schon zu Gast oder auch du. Ich verstehe nicht ganz, warum wir in den anderen beiden noch nicht zu Gast waren, aber da wird es bestimmt gute Gründe für geben, denke ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich haben sie erstmal unsere theologische Fachkompetenz haben wollen.
Ja, genau,
aber
denke ich auch.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie unsere Stimmen sind, ob sie, oder kann man mit uns über Musik reden?
Klar, ich habe auch schon mal gesungen.
Okay, ja, lassen wir das auch mal so stehen. Auf jeden Fall freue ich mich.
Ja.
Dann, ja, irgendwie gibt es natürlich darüber hinaus noch viele andere Podcasts. Ich freue mich auch total. Jason Liesendahl möchte ich auch mal eben erwähnen. Der hat ein Buch geschrieben.
Gott kann auch nicht alles.
Gott kann auch nicht alles, was von vielen Leuten gerade gelesen wird. Und sein Podcast, Schöner Glauben, den nehme ich auch immer wieder wahr, weil der da auch echt viele spannende Menschen einlädt, mit ihm darüber mal zu sprechen und so. Ist auch eine kleine Empfehlung von mir. Ich komme zu selten dazu.
Vielleicht solltest du mal aufhören, diesen ganzen Podcast zu hören und mit mir eine Folge aufnehmen. Sagen wir mal so, wie es ist.
Vielleicht wäre das eine Option, ja.
Ja.
Nein, ich sitze hin und wieder länger im Auto, dann passt das mit dem Podcast hören und so. Das fragen mich auch immer alle Leute, wann schaffst du das denn? Aber
haben die so eine Stimme?
Während des Autos, Autofahrens. Ja, und dann höre ich auch gerne Podcasts, aber mit dem Podcast aufnehmen, I don't know. Nee. Ich fühle es ja auch total, dass ich das selber total vermisse, aber es ist einfach echt nicht möglich gewesen. Ich habe viel, viel, viel zu tun gehabt. Aber ja, so ist
naja.
Es. So.
Aber wie geht's dir denn sonst zurück? Gibt's was Neues zu erzählen? Hast du irgendwas? Oh Gott, da fällt mir das Glas aus der Hand hier. Gibt's was Neues? Wie geht's dir?
Also, mir geht es gut. Ich komme jetzt zu der Unverschämtheit. Ja, Benedikt hat es mir eigentlich schon vorweggenommen, hat meinen Lebensweg gezeichnet, wie er das sonst eigentlich auch tut.
Ja, nein.
Es ist so, ihr Lieben, ich will mal alle ZuhörerInnen jetzt quasi mit hineinnehmen in das, was bei mir an tatsächlich Neuem passiert. Ich habe ja auch gesagt, Podcast aufnehmen war auch schwierig, weil ich in eine Umgewöhnung reingehe oder weil sich bei mir im Leben viel tut. Und es gibt auch noch einen anderen interessanten Weg, der zu diesem, was ich jetzt erzählen will, auch ein bisschen witzig parallel läuft, nämlich, dass wir uns in unserem Podcast sehr oft darüber unterhalten haben, wie das eigentlich ist, wenn Hauptamtliche den Dienst verlassen.
Ja.
Und
wie schön.
Dennis Sommer wird in 2025 tatsächlich seine Ortsgemeinde hinter sich lassen. So will ich das mal formulieren. Ich verlasse den Dienst nicht. Es ist so, dass ich für mich da, also tatsächlich immer einen Unterschied sehe oder gesehen habe und dass ich jetzt auch nicht, ich bin nicht gefrustet von unserer Kirche, ich bin es nicht leid, ich glaube immer noch und ich werde auch meine Berufung als Pastor weiterleben. Das ist auf jeden Fall klar und das stand auch irgendwie nie zur Debatte. Ich kann sagen, dass ich definitiv sehr happy bin hier vor Ort mit meiner Gemeinde und dass ich tatsächlich jetzt diese Stelle hier hinter mir lasse, hat eigentlich den Grund, dass ich merke, ich bin jetzt hier 14 Jahre Pastor und nach diesen 14 Jahren ist es einfach gut, mal zu gehen. Es kommt aber noch was anderes dazu.
Du kannst ja gerne in eine andere Gemeinde gehen. Es sind ja viele am Suchen gerade. Ist ja schön.
Genau, ist ja auch wichtig, dass da irgendwie dass es da einen guten Übergang gibt. Nein, es ist nämlich so, dass ich tatsächlich ja nebenher, ich habe schon in 2024 eine halbe Stelle gehabt, eine Selbstständigkeit angefangen habe, die mir sehr viel Spaß macht und die einhergeht mit einer Weiterbildung, die ich gemacht habe und auch mit nochmal einem Bereich, wo ich für mich echt merke, das ist auch eine spannende Ebene oder ein spannendes Feld für mich, weil ich nämlich als freier Redner und Berater unterwegs war und eine sehr, sehr gute Homepage www.mitsommerreden.de könnt ihr euch gerne mal angucken. Genau, da wird so ein bisschen deutlich, was ich mache. Und ich will direkt mal dazu erklären, lieb, dass du fragst.
Ja, gern geschehen.
In Klammern geklaut von einem anderen Podcast. Ich habe tatsächlich irgendwie gemerkt, dass ich die letzten Jahre immer mal so gefragt worden bin, hör mal, könntest du vielleicht auch da mal eine Beerdigung machen von Bestattern oder würdest du uns trauen, wir sind aber nicht in deiner Kirche und so weiter. Und so ist das gekommen, dass ich mich so als freier Redner wahrgenommen habe und diesen Anfragen gefolgt bin und dann tatsächlich auch festgestellt habe, und das finde ich etwas Spannendes, dass es Menschen gibt, die außerhalb von Kirche irgendwie Kirche suchen. Also Leute, die sagen, ich möchte gerne irgendwie was Religiöses bei der Trauerfeier oder was Religiöses bei meiner Trauung haben, aber ich suche nach einer Person, die das macht. Und habe einfach gemerkt, dass ich da als freier Redner auf diese Menschen treffe und bin irgendwie ganz glücklich und zufrieden damit, dass ich tatsächlich an so einer Stelle jetzt für mich da Berufung leben kann so und mit Leuten dann durchbuchstabiere, auch wenn wir uns nicht lange kennen und auch nicht in so einem Gemeindekontext kennen, wie wäre das jetzt hier, miteinander Glauben zu leben oder wie kann das sein, wenn wir das bei dieser Feier machen und so. Und das ist tatsächlich so ein Ort oder für mich auch ein neuer Ort, wo ich sagen würde, da werde ich in Zukunft Berufung leben. Und trotzdem gehört dazu, und das ist auch die Wahrheit, ja, ich werde tatsächlich für jetzt kein Pastor einer Ortsgemeinde mehr sein. Genau, und kann irgendwie, ich weiß nicht, wo ich da lande. Bin ich in der Gruppe der Leute, die jetzt da irgendwie zu den Leuten gehören, die den Dienst verlassen oder nicht? Also offiziell da nicht. Ich bin immer noch Pastor des Bundes und werde es auch noch sein. Und dadurch, dass ich die Koordination der Bundesratstagung mache, kriege ich dann auch von dem Kirchengeschehen viel mit. Und das mache ich auch wirklich, wirklich gerne. Also ich steige da ja mehr und mehr ein. Aber das ist vielleicht so das Neue, was man über mich wissen kann und auch in diesem Podcast wissen darf. So, jetzt können deine kritischen Fragen.
Nö. Ich will da gar nichts zu sagen. Das heißt ja... Heißt ja auch so schön, der Herr sende Arbeiter in seine Ernte, damit sie Coach und Berater werden können. So heißt es ja auch schon in der Bibel. ist es das, also jetzt mal ernsthaft, ich kann das gut nachvollziehen, wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, hier in der Gemeinde oder in dem Werk oder an dieser Stelle, in der ich gerade bin, endet meine Story, endet hier meine Zeit. Und aus bestimmten Gründen, man sagt, ich möchte aber gern vor Ort bleiben oder ich möchte gern erstmal hier vor Ort bleiben und hat andere berufliche Optionen und dass die durchaus attraktiv sein können. Manchmal auch attraktiver als, cool, ich ziehe jetzt quer durchs ganze Land. Ich kann das alles nachvollziehen. Und das habe ich in der ganzen Beschäftigung mit diesem Thema auch immer wieder gemerkt, das mich jetzt schon auch lange jetzt beschäftigt. Ich möchte immer darauf achten, dass ich da kein Shaming rausmache nach dem Motto, ihr habt den Laden verraten, ihr habt uns verlassen, sondern ein, hey, ich kann das nachvollziehen. Tut mir leid, ich brüte noch eine kleine Erkältung aus. Die liebe Birte hat mir was Gutes empfohlen, kann ich allen empfehlen. Ipalat, Hustenpastillen. Ja. Ja, Ipalat ist Ipalat. Krieg leider kein Geld, weder von Birte noch von Ipalat. Aber zurück zum Thema. Ich kann das nachvollziehen. Das heißt nicht, dass ich immer gleich applaudiere, sondern ich finde dann halt auch schade. Aber sowohl Lea wie auch Mathis sind ja auch Beispiele, wo man sagen kann, man kann, nachdem man auch wieder unterwegs war, in Selbstständigkeiten oder in Auszeiten, in neue Stellen des Bundes zurückkommen oder in der Ortsgemeinde. Und da ist sowieso gerade viel, das habe ich mir auch aufgeschrieben, unser Bund 25, da ist sowieso viel in Bewegung, gerade in unserer Kirche. Und also ich werde dich weiterhin damit aufziehen, das kann ich dir versprechen. Also sehr schön. Kein Ding, aber ganz nüchtern und ernsthaft kann ich es verstehen.
Ja, aber das ist tatsächlich interessant, dass du sagst, weil auch das nehme ich wahr, dass es natürlich, also bei mir in der Gemeinde gab es sehr viel ganz liebevolle, nette Reaktionen. Ist ja auch klar, dass man irgendwie nach 14 Jahren irgendwie ein
gutes... Stell dir mal vor, sie hätten geklatscht. Das wäre auch schlecht gewesen.
Das stimmt, aber es ist ja nicht so, dass das nicht auch vorkommen würde in Gemeinden. aber tatsächlich fand ich das irgendwie sehr... Es gab eine sehr bewegende Gemeindestunde, da wo... Also unsere Art der Vollversammlung zur Erklärung, wo man irgendwie sagen kann, da treffen wir Entscheidungen, höchste Entscheidungsgremium laut unserer Satzung von Gemeinden. Und da habe ich das erzählt und dann gab es sehr viel tolle Reaktionen. Also es war sehr, sehr berührend auch irgendwie. Und natürlich gibt es dann hinterher so Nachfragen, aber niemand kam tatsächlich auf mich zu, wo ich das, also so wie ich das vielleicht auch schon von anderen KollegInnen gehört habe, niemand kam auf mich zu und hat dann irgendwie so enttäuscht reagiert oder gesagt, irgendwie so, boah, du verlässt uns oder so.
Schade, dass ich nicht da war. Ich hätte es gemacht.
Genau, du wärst ans Mikro getreten. Schande. Aber ja, ich glaube aber schon, dass es das gibt. Also, dass Leute auch so das Gefühl haben, man verlässt irgendwie so eine Kollegenriege oder man verlässt auch, das haben wir ja auch so gefühlt, ne? Es ist sowas Trauriges irgendwie so, weil man sich mit diesen Leuten so verbunden gefühlt hat und so. Genau.
Ich meine, mit wem soll ich jetzt auf dem Konvent im Zimmer sitzen und mich über Birkenstock-Sandalen und Jack Wolfskin-Westen lustig machen?
Das ist wahr. Aber streng genommen, tatsächlich könnte ich immer noch zum Konvent kommen.
Also ja, cool, dann komm.
Pastor des Bundes, genau. und das ist auch tatsächlich etwas irgendwie, was ich bei mir gerade momentan, aber vielleicht ist das auch mein eigener Prozess, immer noch so wahrnehme. Dass ich, es fühlt sich für mich nicht so an, wie ich verlasse den Bund. Ne? Ich bin irgendwie in einer anderen Rolle da unterwegs. Aber
dann komm zum Konvent, schön, ich freue mich.
Dann werden wir über Birkenstocks reden.
Nein, ich habe das nur beim Konventanmeldung, habe ich das erste Mal geschnallt, seit langer Zeit wieder. Ich habe mir auf den letzten Konvents immer mit irgendwelchen Leuten Zimmer geteilt, teilweise sogar schöne Viererzimmer. Ja, und saß auch einmal vor dem Laptop und dachte, wen frage ich denn jetzt? Und dann ging ich so die Leute durch, habe gefragt, ey, kommst du? Und dann habe ich gesagt, ach, der ist ja gar nicht mehr im Dienst. Und irgendwann habe ich dann gedacht, oh Feld, ich buche mir ein Einzelzimmer. Nicht, weil ich so alt werde oder weil ich das gut brauche, sondern weil mir eingefallen ist, mit den Menschen, mit denen ich mir ein Zimmer teilen würde, die haben gute Gründe gerade, keine Ahnung, sind in Malawi oder haben den Bund verlassen oder sonst wie. Mhm. Deswegen, Einzelzimmer. Ich freue mich trotzdem drauf, aber es ist so ein Moment gewesen, wo ich das nochmal so neu gespürt habe.
Ja, aber wirklich interessant, ne? Also ich glaube auch, dass es das irgendwie geben wird. Vielleicht gibt es das auch noch bei mir im neuen Jahr. Also ich werde nicht zum neuen Jahr hin direkt aufhören, sondern innerhalb des Jahres 2025. Aber ja, klar, ich glaube, damit geht auf jeden Fall auch irgendwie so, so ein Abschied einher. Vielleicht auch so das Realisieren. Klar, man sieht sich vielleicht dann bei manchen Tagungen nicht zwischendurch sofort und so, ne?
Bundesrat, da sehen wir uns.
Bundesrat, da sehen wir uns. Da zoomen wir auch ab und zu mal in den Rollen. Und, Benedikt, den Situation Room sollte es weitergeben. Ich werde natürlich weiterhin mit dir kommentieren, was alles so passiert. Vielleicht bist du dann der Mann mit den Insights, vielleicht ein bisschen mehr als ich. Wir werden es sehen.
Ist es dann auch Mansplaining, wenn ich dir das erzähle dann alles? Ja, ich denke mal schon, oder?
Auf jeden Fall.
Genderst du eigentlich noch weiter, wenn Friedrich Merz das verbietet? Also... kleiner Themenwechsel. Nein, ich bin froh, dass es das weitergibt und dass du weiter ein vitaler Bestandteil unserer Bundesgemeinschaft bleiben wirst und das vor allen Dingen auf dem Bundesrat auch in Erscheinung tritt.
So nämlich.
Ja, guck mal, das habe ich schön gesagt.
Das ist ein schöner Abschied, vielleicht auch eine schöne Überleitung, denn an diesem Bundesrat, wir sind ja manchmal auch eine vorbereitende Instanz dieses Gremiums.
Ja, du machst die Rahmenbedingungen und Rahmenplanung. Rahmenprogramm.
Ja, alles, genau. Ich bin offiziell vom Bund beauftragt, die Koordination des Bundesrates zu machen. Mach das zusammen mit Christian Rommert. Also riesen Shoutout. Einfach einer der besten Menschen auf dieser Erde. Und ich mache das wirklich super gerne und finde da so ganz langsam, aber sicher rein, weil es ein Riesenprojekt ist. Und das bereiten wir jetzt schön auch vor zusammen, weil du im Bundesratspräsidium sitzt. Und das ist auch immer irgendwie schön, dass man da auch eine Möglichkeit hat, Kirche auch nochmal anders zu gestalten. Nämlich irgendwie von dem Ganzen, wie können wir Räume schaffen für die Inhalte und die Menschen, die uns gerade beschäftigen. Welche Räume könnten vielleicht noch dazu gesetzt werden? Wie diskutieren wir und wie verändern wir uns als Kirche? Und da sind wir bei dem Thema, was du ansprechen wolltest. Es wird nämlich auf diesem Bundesrat sehr viel Fokus auch liegen auf einer Umstrukturierung unseres Bundes, so kann man das vielleicht sagen, die wir uns vorgenommen haben, die wir alle uns gewünscht haben, die UB 25 heißt. Und erzähl mal, was ist der Stand der Dinge?
Ich habe noch eine Sache zu ergänzen zum Bundesrat und wie wir auch Räume schaffen können für Menschen und Strömungen innerhalb unserer Bundesgemeinschaft, die wir vielleicht nicht so direkt teilen können, aber die auch ihren Platz haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass es nicht nur eine Veranstaltung wird, wo ich mich an jeder theologischen Aussage freue, sondern wo wir auch merken, unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Strömungen haben in unserem Bund Platz. Und wir hören einander zu und sind miteinander unterwegs. Das war mir nochmal wichtig. Ich war eingeladen zur offenen Präsidiumssitzung. Das heißt, einmal im Jahr, ich war da noch nie vorher, aber diesmal war ich eingeladen. Und einmal im Jahr lädt das Präsidium ein zu einer offenen Sitzung und da werden die Angestellten aus Elster eingeladen und Angestelltinnen. Und da werden die Landesverbandsleitungen eingeladen Und die hatten alle so fancy Tische, durften sich dann hinsetzen und ich saß an so einem, mit so ein paar Leuten an so einem Restetisch, so einem Singletisch wie auf der Hochzeit, weil da waren so die auch eingeladen sind, aber die nicht so eine große Gruppe haben, wie zum Beispiel Verhandlungsleitung oder Pastorenschaftsvertretung. Na, long story short, auf jeden Fall wurde dort das erste Mal, glaube ich, alles vorgestellt. Also wirklich so alles. Jeder einzelne Bereich und auch die Vorschläge, wie es sich dort verändern soll und was wir tun wollen. Und das war sehr, sehr spannend. Und ich kann sagen, also ich bin gespannt, was wie abgestimmt wird. Also bis zum 8. März gibt es, sagen wir mal, sollen die Anträge fertig sein. Warum 8. März? Jetzt kannst du glänzen. Weltfrauentag, ja. Und Sitzung des Präsidiums.
Ach so. Was sind? In meinem Kopf war gerade so, was ist am 8. März weltgeschichtlich passiert?
Ja, nein, aber ja. Da möchte bis also dem Zeitpunkt möchte das Präsidium sich festlegen, welche Anträge es wie formuliert einbringen will auf dem Bundesrat. Und dann werden wir mehr erfahren. Und ich glaube, die eine große Veränderung wird auf jeden Fall sein, die Umstrukturierung der Landesverbände. Das heißt, aus den Landesverbänden werden sogenannte Gemeindeentwicklungsregionen. Vielleicht mit einem anderen Wording, keine Ahnung, aber das soll, wenn man so will, inhaltlich geschehen. Und damit wünscht sich der Bund, näher an die Gemeinden ranzutreten oder dass die Gemeinden mehr vom Bund haben, indem wir präsenter in den Regionen werden und die Gemeinden direkter unterstützen können. Und ich bin gespannt, wie die Verhandlungen laufen, wie viele Regionen es geben wird, welche Zuschnitte, wie das mit den Fördergeldern weiterläuft. Also man merkt, ein großes Shoutout, zwei große Shoutouts. Erstmal eins an Christoph Bartels, der führt mit seinem Kollegen Stefan Lingott durch diesen Prozess und er macht das an vielen Stellen ganz hervorragend und hält sehr viel auch aus an unterschiedlichen Strömungen, an unterschiedlichen Ideen und Wünschen und kommuniziert das sehr transparent. Erstes Shoutout und zweites Shoutout, muss ich wirklich sagen, Volker Springer. Das ist der kaufmännische Geschäftsführer unseres Bundes und er hat es, glaube ich, das ist der erste Mensch, glaube ich, in unserer Geschichte, der es geschafft hat, einen Haushalt aufzustellen, also nur als Übersicht, von uns allen, von jedem Landesverband, von jedem GRW, von dem Bund insgesamt, von allen Einrichtungen, die wir haben, und hat das in eine Datei gebracht, sodass wir das erste Mal in unserer Geschichte wissen, wie viel Geld haben wir überhaupt. Also was ist so ungefähr, wie viel Geld kriegen wir an Fördergeldern ungefähr und wie viel Geld geben wir wofür aus und wie kann eine neue Finanzierung, das wird auch kommen, eine neue Finanzierung unseres Bundes aussehen. Ja. Allein das zu schaffen im Kopf und dann auch noch auf Papier zu bringen, das ist großartig und beyond my expectations. Also krass.
Yes. Ja, cool. Ja,
also ja, deswegen kommt zum Bundesrat, da könnt ihr das noch mitbestimmen und nimmt euch vorher Zeit, euch zu informieren, weil das ist eine große und vielschichtige Veränderung. Das merke ich an vielen Stellen immer wieder. Ich bin ja nur so, also gibt es Leute, die sind viel, viel mehr drin. Ich bin ja nur so ein Teil. Aber ich merke das, boah, wenn du ein Problem anpackst, ja, hast du 10 neue. Also als Beispiel, ja, dann strukturieren wir das neu um mit den Jugendstellen und dann wer wohin kommt und sowas. Und aber da hängen viele Stellen, werden von Fördergeldern bezahlt im Jugendbereich. Mhm. Was sind die Richtlinien dafür? Und dann fängst du an, über die Richtlinien nachzudenken. Und dann merkst du, ah, du brauchst aber das und das. Aber das wollen wir gerade abschaffen, wie zum Beispiel so eine Landesverbandsstruktur. Ja, wie können wir das ersetzen? Und ehe du dich versiehst, denkst du so, ach krass. Ja, und einerseits wollen wir natürlich die Ehrenamtlichen entlasten, danke. Und andererseits, also wir wollen, dass sie weniger zu tun haben müssen und dass sie sich nicht mehr um alles kümmern müssen. Und andererseits merkst du aber, naja, aber es braucht in unserer Kirche und unserer Art von Kirche auch Ehrenamtsstrukturen, dass sie mitbestimmen und bestimmen können. Also wie sieht Jugendverbandlichkeit aus in einem neu gedachten Jugendverband, wenn das GLW sich etwas verändert? Und wie können wir, es ist so, du merkst halt jedes Mal, einerseits willst du entspannen, andererseits müssen ja natürlich auch wichtig sein. Eieiei, ich sag dir, Es ist viel zu denken, viel zu verändern und die Zeit drängt, weil, das ist kein Geheimnis, unser Bund, dem fehlt das Geld. Und ja, genau. Ein Aspekt dieses ganzen Prozesses ist auch, wir müssen günstiger werden. Das ist nicht alles, aber es ist ein Aspekt.
Ja. Wie ist dein Eindruck von den Gesprächen, die du hast? Wie wird dieser Prozess gerade wahrgenommen?
Einmal merke ich immer noch, dass es manche gar nicht interessiert. Also das muss man einfach sagen, so jemand, ein Kollege sagte letztens zu mir, dann habe ich nicht zum nicht zum Landesverbandsrat komme oder nicht zum Regionaltag, ist dann ja auch egal für mich. Also ja, stimmt, wenn du mit dem Wumms eh nichts zu tun haben willst, wirst du weiterhin die Möglichkeit haben, damit nichts zu tun zu haben. Das ist unser gutes papistisches Prinzip. Mhm. Ja, da können wir jetzt erstmal nichts dran ändern. Dann gibt es Leute, die betroffen sind, das gehört auch zur Wahrheit, also dessen Stellen entweder Einschnitte erleben werden oder zur Disposition stehen, das muss man auch sagen. Es wird nicht mehr möglich sein, alle Stellen, die bisher so besetzt sind, weiterhin zu besetzen. Und das sagt sich so einfach, das sagt sich nicht mal einfach, aber das ist so schmerzhaft, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn auf einmal da eine Stelle zur Disposition steht.
Ja.
Das ist ja mehr als nur Zahlen auf dem Papier. Das ist ja, das ist krass, also es gibt die Betroffenen.
Ja.
Und einmal gibt es dann auch die den ganzen so durchaus aufgeschlossen und interessiert entgegenstehen oder auch kritisch. Mhm. Das sind die überlegen, wird das besser? Also was wird besser? Für wen wird es besser? Es wird für manche Regionen, für manche Leute wird es besser. Und dann gibt es natürlich auch die sich als Verlierer dieses ganzen Prozesses sehen. Also es ist sehr unterschiedlich. Was ich aber sehr schön fand, und dann höre ich auch mit diesem kleinen Predigtteil, dass es bisher in meiner Wahrnehmung oft sehr, sehr im guten und sachlichen Austausch miteinander war. Ja. Und dass man auch manchmal merkt, krass, das und das tun die alles, das und das machen die alles. Und wir können gar nicht einfach so schwuppdiwupp, also oh, jetzt sparen wir so. Weil manche Aufgaben muss eine Kirche auch weiterhin wahrnehmen, wenn sie Kirche sein will. Und manche Aufgaben müssen wir erfüllen. Und
ja.
Also es ist schwierig, herausfordernd. Aber ich glaube, an vielen Stellen wird das gerade gut gestaltet. Das heißt nicht, dass wir uns nicht kritisch auseinandersetzen. Ach, ich höre jetzt auf, Punkt.
Nee, also ich finde es gut. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, zwischendurch mal so eine Auswertung zu machen, wie wir das jetzt gerade machen, mal drüber zu reden, wie läuft der Prozess eigentlich. Denn ich bin in keinem der Gremien drin, die jetzt aktuell die Umstrukturierung bedenken und planen sozusagen. Das ist ja auch nach einem bestimmten Design, sagt man, gelaufen. Ich merke nur, dass ich tatsächlich super viel Respekt habe vor den Leuten erstmal, die es tun. Also Christoph und Stefan auch allen voran, weil das, also erstens finde ich, ist mir klar, es ist so ein Veränderungsprozess, den erlebe ich auch hier in unserer Gemeinde, in meinem Mikrokosmos sozusagen, immer da, wo Veränderung ansteht und so, ist es natürlich anstrengender, also weil das noch dazukommt zu dem, was man eigentlich machen möchte. Und dann erlebe ich auch, dass Kirche nicht nur sich konstant verändert, sondern dass es manchmal so Momente gibt, und das wird mir gerade nochmal bewusst auf allen Ebenen, also Bund und hier meine Ortsgemeinde, wenn mehrere Prozesse, so Veränderungsprozesse zusammenkommen, dann braucht das echt viel Energie. Und manchmal geht es ja gar nicht anders, dass man sagt, okay, jetzt müssen hier mehrere Veränderungsprozesse angestoßen werden und wir müssen diese Energie dafür aufbringen. Und am liebsten würden wir jetzt sagen, nee, das eine machen wir irgendwie mal später oder so, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, immer gut, zwischendurch mal zu gucken, was braucht es hier wirklich so für uns, so, ne? Und ich kriege hier und da schon auch mit, dass Leute, wenn ich da jetzt kritisch drauf gucke, tatsächlich uninformiert sind, wo ich sagen würde, ich fänd's auch richtig gut, wenn wir auch im Bundesrat miteinander sprechen, dass das irgendwie so gut es geht, nicht irgendwie wir tauschen Informationen auf und bringen uns auf den neuesten Stand ist, sondern dass Leute da wirklich gut informiert miteinander sprechen, sozusagen. Nicht so, also ich habe gehört, ihr wollt das und das abschaffen oder so, sondern
da. Aber das soll es geben. Das soll es geben. Auch vom Bund aus wird da nochmal eine Informationskampagne kommen und
Nee, aber das ist ja das Ding, ne? Also, dass ich auch merke, dass das muss man auch ganz klar sagen, das gehört auch zu uns als Kirche, dass nicht jeder alles mitkriegt und so, und dass es deswegen immer mal wieder auch Dinge gibt, wo man hört, okay, hatte ich noch gar nicht mitkriegt, geht uns auch so, ne? Aber bei so einer Umstrukturierung und auch bei
dem. Also mir geht das nicht so,
Ich weiß, niemals, ich weiß. Du weißt alles und viel. Ja. Und trotzdem allen anderen, für alle anderen sage ich es
nochmal. Ja, ich fühle mich da rein gerade, okay.
Lass uns da nochmal gucken. Das ist aber, ich finde, das ist eine Sache, das kann jeder tun und so. Und dann eine andere Sache, die mir noch einfällt, ich würde gerne mir und ich sag mal so uns vornehmen, oder ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ich würde mir wünschen, sagen wir mal so als Wunsch, ich würde mir wünschen, irgendwie Appreciation first, also so als erstes Mal Wertschätzung. Weil ich glaube, dass alle diese Leute, die sich damit gerade beschäftigen, ganz schnell in unseren Köpfen zu Menschen werden, die mit ihren krassen Ideen irgendwas zerstören und so. Ja. Aber erstmal versuchen zu verstehen sozusagen, ja, wir haben ja alle irgendwie eingesehen und zugestimmt, dass wir etwas verändern müssen. Und egal, wo ich stand, in welchem Lager, egal, wie ich das geistlich bewerte und egal, an welcher Stelle ich auch arbeite oder ehrenamtlich mich schon seit Jahren engagiere, es war nicht die Idee von irgendjemandem, etwas sofort abzuschaffen und kaputt zu machen, sondern wir haben ja alle irgendwie gespürt, boah, wir brauchen eine Veränderung und eben auch strukturell, so, weil das jetzt nicht mehr so funktioniert, und dass wir das angehen, finde ich erstmal gut und so. Und jetzt ist nochmal die Frage, genau, wie es dann letztendlich wird, und in der Sache würde ich mir auch wünschen, dass wir tatsächlich auch super kritisch sind, also dass wir da auch echt gut diskutieren und dann nochmal sagen, so, ja, aber, und könnte man das nicht auch so machen, oder aus meiner Sicht ist es am Menschen vorbei oder was auch immer, so, ja. Genau, und da bin ich wirklich gespannt, weil ich kriege ja jetzt mit, so, wie da Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo Räume entstehen, dass auch Schwerpunkte nochmal anders gesetzt werden, und ich kann sagen, für den Bundesrat gibt es sehr viel Bemühungen, dass da genug Zeit und Raum ist, diese Umstrukturierung genau zu bedenken. Deswegen glaube ich auch und würde ich jetzt schon mal sagen, haltet euch wirklich den Termin der Bundesratstagung Ende Mai 2025 frei, weil, also über Himmelfahrt sind wir in Kassel zusammen, und kommt und bringt euch ein. Das ist auch eins der höchsten Güter, die wir in unserer Kirche für uns ganz irdisch gesetzt haben, nämlich, dass wir alle miteinander bestimmen und streiten und verändern wollen, und insofern let's do it.
Und du hast es schon gesagt, die Veränderungen sind notwendig. Also es ist einfach so. Ich wurde letztens gefragt, das habe ich auch schon in anderen Runden erzählt, ob es nicht komisch ist, in so einem Gremium zu sitzen und dann quasi den Ast, auf dem ich sitze, selber abzusägen. Ach. Weil, ja klar, manche GW-Stellen, manches steht zur Disposition, manches wird umverändert. Da habe ich gesagt, ja, das Bild ist aber, finde ich, eigentlich ganz schön, weil ob ich diesen Ast jetzt absäge oder nicht, ist relativ egal, weil ich glaube, der Baum ist ganz schön am Wanken. Und also wirklich, also ich sitze auf diesem Ast, ja, meinetwegen säge ich ihn ab oder säge ich den nicht ab. Wenn der Baum fällt, ist es egal, ob ich auf dem Ast sitze.
Ja, genau.
Und der Baum ist in kritischer Bewegung, und wir müssen es schaffen, sagen wir mal in diesem Bild gesprochen, wieder in unser Wurzelwerk zu investieren, also in die Basisgemeinden, in die Ortsgemeinden, in das, wo der Bund quasi so lebt. Also der Bund ist ja nicht ein Konstrukt, das wir irgendwo in Elstal haben, sondern der Bund sind ja wir.
Ja.
Und wir müssen es schaffen, wieder, wenn man so will, in unsere Gemeinden und vor Ort zu investieren, damit unser Fundament gut steht. Dann können wir uns auch ein paar Äste mehr oder weniger leisten, aber das Wurzelwerk, also die Gemeinden vor Ort, das muss einfach in den Fokus kommen. Und so muss unsere Struktur werden, dass sie quasi nicht, also dass sie der Funktion des Bundes dient und nicht andersrum. Ah, das habe ich schön gesagt, das lasse ich so stehen.
Ja, das würde ich auch so stehen lassen. Vielleicht ist es auch ein schönes Schlusswort, um an der Stelle also dem können wir uns auch im neuen Jahr echt nochmal widmen, dass wir nochmal vielleicht eine Folge dazu machen und da nochmal genauer reingucken, habe ich gerade gedacht, weil ich finde das tatsächlich auch wirklich wichtig, dass man da nochmal im Detail drauf schaut. Aber so, ich finde, die wichtigen Sachen, was so diese Metaebene angeht, haben wir besprochen. Das ist, dass wir
und?
Menschen brauchen, die da konstruktiv mit dabei sind, und dass der Bund keine Struktur ist, sondern Menschen, die eine Struktur bilden. So, ne?
Und es war immer unser Weg, das so zu machen. Der liebe Harald Kufner, der war mal Verhandlungsleiter vor mir, ich glaube nicht, dass er diesen Podcast hört, aber der liebe Harald Kufner, der hat mich letztens angerufen und meinte, Benedikt, hast du Interesse an einer Abschrift des ersten Protokolls des ersten Bundesrates? Ich dachte so, wie geil ist das denn, dass es so etwas gibt? Jetzt Quizfrage an dich, was schätzt du, wann war der erste Bundesrat? Oh, das ist jetzt gemein, so unvorbereitet. Erste Bundesrat, was schätzt du, wann war der?
Der erste Bundesrat überhaupt?
Überhaupt, in unserer Kirche.
Ach, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht.
Ja.
Ich
1849.
Ah, okay. Ah ja, cool.
Und damals hat man sich getroffen. Es gab übrigens 12 Sitzungen, 12 Verhandlungen. Also das ist wirklich, finde ich, viel für Gleichstarten. 12 Verhandlungen. Man hat immer morgens um 8 gestartet, mit gemeinsam aus Wort hören und dann den ganzen Tag sich durchverhandelt. Und eine Idee dahinter war, wir müssen uns treffen, um uns die Struktur zu geben, die wir brauchen. Und man hat an diesem ersten Bundesrat zum Beispiel auch wofür ist der Bund zuständig? Was regelt der Bund? Was wollen wir hier gemeinsam? Und ich finde das so großartig, dass in unserer DNA genau dieses Prinzip drin ist. Wenn wir nicht mehr so richtig weiter wissen, wenn wir merken, wir müssen irgendwie was Neues schaffen, dann treffen wir uns, diskutieren, machen Vorschläge und geben uns eine Struktur, die wir brauchen. Mhm. Und das wollen wir letztendlich nicht ganz 180 Jahre später wieder tun und uns eine Struktur geben, die wir brauchen. Ach, jetzt habe ich ein schönes Schlusswort. Also erster Bundesrat 1849, sobald ich das Papier wirklich in den Händen halte, das kommt jetzt per Post, gibt es bei mir auch auf jeden Fall Instagram-Stories dazu. Ich habe da Lust, ganz viel das aus. Also es wird großartig.
Finde ich super.
Ja, genau. Danke, also, Harald.
Wir wollen eine Struktur finden, die wir brauchen, finde ich schon einen schönen Slogan, so wollte ich sagen. Und ich würde noch ergänzen, und wir haben die goldenen Menschen, die das können, also die das auch gestalten können. So, ne? Es muss nicht jeder der Umstrukturierer sein. Das ist auch okay zu sagen, hey Leute, ich vertraue euch. So, aber dieses Vertrauen gegenseitig uns auszusprechen und ich sehe viele Menschen, die nicht nur engagiert sind, sondern so wie du vielleicht Volker Springer erwähnt hast, die so fähig sind, da in dieser Veränderung auch wirklich gewissenhaft, kritisch genug, konstruktiv genug und auch wirklich kreativ das umzusetzen. Ich bin echt gespannt. Ja.
Ich auch.
Okay, Punkt. Also wir beschäftigen uns damit weiter. Das ist aber tatsächlich, wenn wir dem Situation Room hier gerecht werden, das ist die Lage der Kirche. Das beschäftigt uns gerade. Ansonsten gehen wir als Gesamtkirche in die Weihnachtszeit. Benedikt, wie wirst du denn Heiligabend verbringen?
Mit gutem Wein.
Surprise, surprise.
Ja, ich habe... Es ist tatsächlich vor Weihnachten so, ich werde relativ häufig, also jetzt nicht jeden Tag, aber immer wieder mal bei Instagram angeschrieben, sag mal, hast du eine Weinempfehlung, was wir Weihnachten trinken könnten oder sowas? Mhm. Und das finde ich total großartig. Ich habe es dieses Jahr leider zeitlich nicht geschafft, eine große Weinempfehlung zu machen. Ich wollte eigentlich so, keine Ahnung, Weine, die die meisten sich leisten können für Heiligabend, wollte ich so zusammensetzen. Weil ich merke, dass das so einer der Tage ist, wo man sich damit ein bisschen beschäftigt. Was könnte passen? Was könnte lecker sein?
Ja.
Sich was gönnt. Also in Deutschland zum Beispiel ist es so, die Vorweihnachtszeit und die, also der ganze Monat Dezember, da steigt der Champagnerabsatz merklich an, weil die Menschen auf einmal in dem Moment sind, naja, dann soll schon was Gutes sein. Das ist auch die Saison, wo Lidl und Aldi Champagner im Sortiment haben. Und das fasziniert mich schon. Also ja, das ist so die Saison. Und natürlich verbringe ich Weihnachten auch schon nicht nur mit Wein, sondern auch mit der Botschaft, also dass Christus in die Welt kommt. Und dienstlich ist es bei mir jetzt im GJW Weihnachten jetzt weniger im Fokus, sondern dienstlich ist das Silvesterbild danach im Fokus. Mhm. Also das merke ich schon jetzt. Wir packen, wir räumen um, wir organisieren, wir planen. Es ist eine große Silvesterfreizeit. Sowas kennst du vielleicht, Silvesterfreizeiten. Und das ist für mich arbeitstechnisch gerade sehr im Fokus. Ja, aber es läuft gut. Wir haben Bock, wir freuen uns. Und ich freue mich dieses Jahr, eine Gästin, eine langjährige BAM-Predigerin bei uns auf dem Silvesterfest begrüßen zu dürfen. Doro Marx kommt.
Ah, cool.
Und das finde ich richtig cool, dass sie dem BAM nicht untreu wird, sondern sich mal blicken lässt auf dem Silvesterfest, so würde ich es eher sagen.
Cool.
Ja.
Ach, cool.
Und bei dir?
Oder
du hattest eine Frage, sorry, wir könnten erst auch noch eine Rückfrage.
Ich wollte noch einmal Silvesterfest fragen, habt ihr schon denn, ist das von den Anmeldezahlen gut? Also seid ihr da irgendwie schon unterwegs?
Wir haben ja, sind ja immer im gleichen Haus und das ist jetzt ja keine Freizeit, die, also das BAM kann ja wachsen, sag ich jetzt mal. Ich kann mich an glorreiche Zeiten erinnern. Das wollen wir auch, sagen wir mal, aber wir sind immer im gleichen Haus und das heißt, wir haben so eine Maximalzahl. Also viel mehr als 135 kann ich gar nicht mitnehmen, weil sonst müssen die Leute draußen schlafen.
Ja.
Und ich denke, dass, also so letztes Mal geguckt habe, sind wir so bei ungefähr 100. Das ist jetzt nicht wahnsinnig. Wir hatten auch schon mal ausgebucht mit Warteliste, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Also es ist nicht, dass ich jetzt sagen muss, oh nein, 100 junge Menschen über Silvester zusammenzukriegen, ist vollkommen voll schön und gut. Ja.
Ja, ich habe nämlich das Gefühl, das nimmt auch wieder zu. Also das BAM-Festival ist dieses Jahr wieder in Bochum. Und freue mich da auch irgendwie, dass die, ja, dass das irgendwie alles wieder wächst, weil wir uns ja auch oft so post-Corona schön. Über solche Sachen sehr viel Gedanken gemacht haben, ne? Was passiert jetzt und so. Finde ich ganz schön.
Ja, das freut mich auch sehr. Ich habe das auch gehört, dass es da gut geht. Ja. Und jetzt aber was, wie verbringst du? Oder willst du noch eine Weinempfehlung haben? Dann haue ich die auch raus.
Ja, gerne.
Weiß oder rot?
Rot.
Rot. Ich finde ja total großartig, deutsche Rotweine gerade, die sind stark im Kommen die letzten Jahre gewesen. Wenn du so etwas kräftiger und vollmundiger magst, Rings, das kleine Kreuz, also Rings, das kleine Kreuz, auch so geschrieben jetzt, roundabout 25 Euro ist ein modern interpretiertes Bordeaux-Cuvée, also Cabernet Sauvignon mit Merlot. Das ist auf jeden Fall großartig und sehr, sehr trinkig. Wenn man jetzt sagt, boah, 25 Euro ist jetzt viel Geld. Es gibt von Rings auch Sand und Kiesel, heißt es, glaube ich. Und das ist ein reinsortiger blauer Portugieser. Richtig schön, ein bisschen natural ausgebaut, bisschen Holz. 15 Euro ist auch richtig gut, wenn man das mag. Und wenn man deutsche Rotwein an sich mag, ist so ein Spätburgunder auch großartig. Ich finde, Holger Koch macht mit seinem Herrenstück einen fantastischen Preis-Leistungs-Rotwein oder auch Friedrich Becker mit seinem Schweigener Ortswein. Das, wenn man Spätburgunder mag. Und natürlich für alle die, die keine deutschen Weine trinken wollen. Ich finde, also ein Rioja zum Beispiel von Baron de Lay, der geht immer als Reserva, kostet so 12 Euro oder mittlerweile wahrscheinlich auch 14. Ohne einen guten Chianti Classico macht man auch nichts mit verkehrt. Ist man so bei 15 bis 18 Euro dabei. Was ich persönlich nicht so mag, wahrscheinlich ist das für manche da trotzdem gut, ist so ein Primitivo. Das ist leider nicht mein Wein, gar nicht. Aber das kaufen die Leute wahrscheinlich jetzt auch dieser Tage, weil es schön easy drinking ist. Ja, Rotwein, jetzt hast du die Empfehlung.
Und das, liebe ZuhörerInnen, ist tatsächlich der Modus, in den Benedikt verfällt, wenn man ihn auf jetzt habt ihr es mal live mitbekommen. Ich finde es großartig und faszinierend, wenn man dir dabei zuhört. Du kommst wirklich in so ein... Man denkt, du verkaufst es uns, aber du verkaufst es uns ja nicht. Trotzdem möchte ich nochmal dazu erwähnen, es war jetzt unbezahlte Werbung, aber es ist so, dass... Das ist so eine Leidenschaft von dir. Ich finde es richtig geil. Aber wir konnten alle mitschreiben und haben vielleicht unser Festtagsmenü etwas ergänzen lassen.
Ja, und sonst schreibt mir einfach an.
Ansonsten, genau. Schreibt es in die Kommis. Mein Heiligabend wird bestimmt auch mit einem guten Wein sein.
Ja.
Ich weiß noch nicht was, aber...
doch, jetzt weißt du was.
Ja, genau. Ich habe gute Ideen. Wie kann ich das denn erklären? Also erstmal freue ich mich an Heiligabend auf meine letzte Chris-Vesper-Predigt erstmal. Ne? Also ich meine, das heißt ja nicht, dass ich nicht nächstes Jahr irgendwo...
Du verlässt den Dienst ja nicht, ich weiß, aber es ist die letzte.
Ist die letzte, aber vielleicht nicht die allerletzte, so können wir es ja formulieren, aber in dieser Gemeinde. Und das ist irgendwie schon was Besonderes und so. Und ich freue mich da sehr drauf, weil wir... Also ich weiß auch nicht, bei uns gibt es zwei Chris-Vespern und dieses Jahr ist es irgendwie so, dass ich auch irgendwie merke, so, ich habe richtig Lust auf Weihnachten, bin in Weihnachtsstimmung. Ich war schon sehr oft auf dem Weihnachtsmarkt. Das hatte ich mir vorgenommen, dass ich das irgendwie schaffe und zwischendurch auch irgendwie mir immer Zeiten setze. Das hat echt gut getan, auch so Auszeiten zu haben im Dezember. Werde predigen und eine schöne Christvesper machen. Die zweite bei uns, weil die erste ist um 15 Uhr und die Familienchristvesper. Und was ich ganz cool finde, ist, dass es dieses Jahr bei uns auch in der Gemeinde eine Heiligabendfeier gibt für Leute, die zum Beispiel sagen, oh, ich möchte nicht zu Hause feiern oder nicht zu Hause alleine feiern oder irgendwie habe ich auch Lust, irgendwie mit Gemeindeleuten zu feiern. Das macht nämlich unser Elias, der ist Angestellter bei uns. In der
Gemeinde. Ist das nicht der Dran-Podcast-Star, Elias?
Korrekt, der.
Ja, der lohnt sich auch. Der
arbeitet bei uns, ist mit
quasi
hier im Team sozusagen und studiert aber noch nebenher. Und der... Ja, der macht das, finde ich irgendwie eine coole Sache. Da bin ich aber nicht mit dabei, sondern dann gehe ich nach Hause und dann gibt's hier auch bestimmt ein leckeres Essen mit meinem Freund und dann werden wir Bescherung machen. Und ach so, und Heiligmorgen werde ich noch mit meiner Tochter verbringen. Da freue ich mich auch drauf, weil das haben wir irgendwie neu entdeckt, dass so dieser Heiligmorgen auch irgendwie eine coole Zeit für uns ist. Und deswegen ist
Kevin allein zu Hause gucken. Kevin allein zu Hause gucken.
Zum Beispiel. Ja, genau.
Ja, das kenne ich.
Genau, letztes Jahr haben wir tatsächlich, glaube ich, irgendwie irgendwas geguckt zusammen oder so. Aber da freue ich mich immer drauf, auch zu überlegen, was könnte so ein gutes Heiligmorgen-Frühstück sein und so. Ja, genau. Deswegen ist der ganze Tag voll, da bin ich ganz gespannt. Und dann gibt es Familienfeiern die nächsten Tage und so. Und irgendwie habe ich dieses Jahr richtig Bock da drauf. Also ich freue mich. Manchmal ist das ja so ein bisschen stressig, manchmal merkt man ja auch so, oh, ist das irgendwas. Ach so, und letztes Jahr konnten wir irgendwie wegen Corona dann nicht, weil ich meine, meine Eltern sind dann irgendwie an Corona erkrankt und so. Aber ich, dieses Jahr, bisher sieht es so aus, als wenn es irgendwie so wie gewohnt stattfinden kann. Da freue ich mich voll drauf.
Sehr schön. Sehr schön. Was ist so traditionell bei Heiligabend so das Essen? Also ich meine, dein Freund, der ist schon, glaube ich, was ich gehört habe, hat ja schon einen feinen Gaumen.
Ja,
aber
ja.
Kocht er auch sehr gut oder ist es eher so feinen Gaumen?
Nee, der kocht super gut. Also das ist schon echt sehr beeindruckend.
Dann hast du alles richtig gemacht, kann ich jetzt schon sagen.
Genau. Ja, er wird, also wir haben das schon besprochen, wir sind dabei. Es geht, glaube ich, in die Rouladenrichtung, aber
Schön.
Es ist noch nicht so ganz klar, weil wir da so irgendwie auch irgendwie Spaß dran haben, das Menü noch entstehen zu lassen und so, aber irgendwie so in diese Richtung wird es sein. Ja.
Meine Mutter wünscht sich, seitdem sie, finde ich immer ganz nett, seitdem wir Kinder alle groß sind, dass sie nicht mehr so viel für irgendwie machen muss Heiligabend, deswegen ist es oft, dass die Kinder, wir sind jetzt so viert, irgendjemand kriegt eine Aufgabe für irgendeine, also Vorspeise oder Hauptgang und so, und dann wird das so ein Sharing is Caring Ding und meine Aufgabe ist natürlich einerseits der Wein und andererseits haben wir im Laufe der Jahre jetzt auch echt viel da auf die Beine gestellt bekommen, weil auch bei uns in der Familie sind Veganer und Vegetarier unterwegs. Das ist die Realität. Und deswegen gab es schon sehr, sehr coole Ideen zu Heiligabend, wie zum Beispiel, das habe ich glaube ich mal vor 2 oder 3 Jahren gemacht, veganes Gulasch. Das war richtig, richtig gut. Das hat mein Vater nicht geglaubt. Also mein Vater hat, glaube ich, gedacht, das ist mit Fleisch. Es gibt ja schon wilde Experimente, auch vegane Entenkeulen vorher ausprobieren oder sowas. Also das ist schon oder vegane Mousse Schokolade. Also ich wollte nur sagen, man kann da ganz viel machen und ich finde das irgendwie süß, was meine Mutter sagt, ja, wisst ihr was, ich habe musste so lange, so oft an vielen Stellen kochen, wenn ihr mir einen Gefallen tut, bringt jeder was mit. Und das ist halt der Vorteil, wenn man 4 Kinder hat, dann kann das ist genau.
Ja, voll. Also finde ich auch
aber,
schön.
Ja.
Ich habe mich aber auch noch gefragt, Bine, nochmal so ein bisschen was von den irdischen Gütern wegzufragen.
Ja.
Du hast es ja gerade so gesagt, du feierst an Weihnachten natürlich auch irgendwie, dass der Retter auf diese Erde kommt.
Ja.
Was hat das für dich dieses Jahr für eine Bedeutung? Also ich habe nämlich auch gedacht, wenn wir hier mal die Lage der Kirche, Lage der Nation durchbrechen, was jetzt gerade alles passiert an Umbruch, an Umwälzung auch in unserem Land und so, könnte man ja auch mal die Frage miteinander bewegen. Ich weiß, es ist ein bisschen spontan jetzt, aber es sind wir ja.
Ja.
Aber für mich als Inspiration der Christvesper-Predigt, was bedeutet das für dich?
Na, ich kann da sogar drauf antworten. Ich habe da gestern Abend noch länger darüber nachgedacht. Ich empfinde das ganz persönlich dieses Jahr, empfinde ich diesen Gedanken, dass wir ein Volk, das im Finstern wandelt, also dass wir in Dunkelheit unterwegs sind, um es biblisch zu beschreiben, das finde ich sehr passend. Ich merke das in meinem privaten Umfeld, dass ich mit Menschen telefoniere, die schwere Krankheitsdiagnosen bekommen haben oder die vor schwierigen Trennungen stehen oder mitten in einer schwierigen Trennung sind oder die jemanden Liebes verloren haben. Das ist oder total schwer an Depressionen erkrankt sind und gar nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und diese Gespräche hatte ich gerade gefühlt in den letzten 2 Wochen jeden zweiten Tag, solche Gespräche. Und das bewegt mich, weil ich spüre, dass ich diese Dunkelheit ganz stark wahrnehme. Also die Dunkelheit, die uns manchmal selber so die Perspektive nehmen will, die uns irgendwie das Gefühl gibt, dass es auch kein Licht mehr gibt. Also ich meine nicht so ein bisschen Dunkelheit, so wie Schatten, sondern so richtig so eine Dunkelheit, wo man Angst hat, dass man das Licht nicht mehr sieht. Und ich mag die Perspektive, dass das Licht in diese Welt kommt. Dass es nicht irgendwie in uns erst anfangen soll, dass wir leuchten, sondern es kommt von außen. Also Gott kommt in diese Welt, Gott bringt das Licht in diese Welt. Und das finde ich schön. Das brauche ich übrigens nicht nur privat, sondern merke auch, dass ich das auch gesellschaftlich brauche. Also es ist kein Geheimnis, dass ich beim Trump-Wahlergebnis schockiert war. Und es ist kein Geheimnis, dass ich nicht viel Lust auf das Wahlergebnis der nächsten Bundestagswahl habe, schon jetzt. Und ich merke auch Kriege wie Ukraine oder auch was in Syrien jetzt alles passiert oder auch an sich im Nahen Osten und all die Kriege, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, wo Menschen trotzdem täglich sterben. Das Licht ist auf dem Weg und wir brauchen es dringend in dieser von Dunkelheit so umfassten Welt.
Ja.
Es ist jetzt sehr dualistisch, aber ich weiß, dass man das auch kritisieren kann, aber so ist gerade meine Gefühlslage.
Ja, ich kann das gut mitgehen. Ich hätte es ähnlich beantwortet. Ich bin nämlich auch tatsächlich dieses Jahr an Weihnachten bei diesem Bild Licht und Dunkel sehr gelandet, weil ich sagen würde, ich löse mal den Dualismus direkt ein bisschen auf. Ich glaube, das gehört ja auch zu uns, in uns gibt es das auch. Und Licht und Dunkel ist dann nicht nur der im Kontrast da, sondern eben auch in diesen ganzen Zwischentönen. Und das ist unsere Herausforderung, oder Zwischentönen ist nicht richtig, Zwischenfarben. Dass es in manchen Stellen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft eben auch Dämmerungsmomente gibt und die Frage sich stellt, was setzt sich denn jetzt hier durch? Wird es dunkel werden, dunkler werden, wird es heller werden und so? Und in diesem Warten sozusagen, da sehe ich uns irgendwie auch gerade an vielen Stellen. Und mir geht das auch so, dass ich in meinem Umfeld ganz viel dieses Jahr wahrnehme, dass Menschen in diese Weihnachtszeit reingehen und sich nicht so lockerflockig über Rotweine unterhalten können. Aber will ich dazu sagen, das heißt nicht, dass ich das dann nicht tun werde, weil ich davon überzeugt bin, dass es einerseits möglich ist und machbar ist, dass wir das tun können, dass wir beides können. Und das ist für mich dieses Jahr irgendwie wichtig geworden. So dieses, es ist nicht nötig, dass ich mich irgendwie anpasse an eine Traurigkeit, sondern ich kann mit meiner vielleicht Fröhlichkeit in diese Traurigkeit gehen und Menschen so gut es geht mit anstecken. Wichtig ist, dass ich sensibel dafür bin und dass ich da hingucke und das hinsehe. Und das ist mir wichtig geworden. Also wirklich hinsehen, mir die Momente nehmen, wo ich nicht bewerte, hell dunkel, sondern wo ich erstmal gucke, was ist hier los? So. Und das wünsche ich mir auch für 2025, dass wir da genau hingucken. Ja. Das ist sowohl bei UB25, finde ich, der Fall, wie auch bei den großen Themen unserer Welt. Dieses Hinsehen, Hinschauen, das ist mir so wichtig. Und ja, wir üben das an Weihnachten symbolisch, indem wir sagen, wenn wir auf diesen Jesus schauen und der Retter ist oder das Licht dieser Welt, was heißt das denn dann so? Was heißt das für mich und wie geht das weiter so? Bin ich gespannt.
Ja. Am Anfang dachte ich, du machst das wie im Studium, du sagst nur das, was mein Vorredner gesagt hat, ja. Aber jetzt hast du es doch ziemlich gut mit eigenem Inhalt gefüllt. Also ja.
Danke.
Gern geschehen, war ein Kompliment, glaube ich.
Ja. Also ich bin wirklich gespannt. Du wirst es ja, wenn es dich interessiert, noch nachhören können, weil ich das irgendwie ja wirklich umwandeln werde auch in eine Christfestpredigt und ich mich auch echt schon gefragt habe, was ich da sage. Weil das so viele, für mich gibt es sehr, sehr viele Momente, wo ich irgendwie Bezug zu nehmen könnte. Es ist nicht das Gefühl, dass ich sagen könnte, ach, ich weiß ja gar nicht irgendwie, wo man da jetzt irgendwie was Dunkles findet und so. Und ich habe das sogar letztens in der Adventspredigt gesagt. Ich habe gesagt, ja klar, kann sich das alles so wohlig und warm anfühlen. Und irgendwie gehören wir ja zu den Menschen in dieser Welt, die sich zum Glück, ja, oder Gott sei Dank, oder vielleicht auch warum geht's uns überhaupt so, auf eine Couch setzen können und 4 Kerzen anzünden und uns geht's gut und uns ist warm und so. Aber es ist nicht so, dass wir auf dieser Couch nicht die Möglichkeit hätten, die Dunkelheit dieser Welt zu sehen. Wir müssen nur unser Handy nehmen mittlerweile und können tatsächlich sehr schnell bei vielen Menschen, bei vielen Nachrichten oder bei Anrufen sein, um zu hören, dass es Menschen einfach auch nicht gut geht. So, ne?
Oder bei unseren Mitmenschen, also gar nicht digital.
Ja.
Naja. So. Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Was gehört für dich jetzt in der Vorweihnachtszeit abgeschafft?
Sehr gut. Und damit läuten wir die Schlusskurve ein.
Ja.
Wir müssen den Situation abschließen.
Genau.
Termine. Ich habe mir schon was überlegt. Das ist ein bisschen eigennützig, aber ich will das gerne nochmal als kleine, das gehört abgeschafft, auch im Umgang mit hauptamtlichen Menschen, als kleinen Fokus setzen. Es ist interessant, dass jetzt, wo ich hier aus dieser Gemeinde rausgehe, tatsächlich schneller, als es mir lieb war, den Satz gehört habe, aber das könntest du doch ehrenamtlich machen. Oder das machst du doch, weil die Beziehung da ist und so.
Ja.
Und ich habe richtig gemerkt, ich wusste am Anfang gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ich habe manchmal dann gesagt, mein Herz und meine Emotion ist da total bei euch. Ob ich dann die Zeit dafür finde, das ist eine andere Frage, weil ich tatsächlich ja nicht aufhöre, beruflich unterwegs zu sein oder mich beruflich. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie jemanden fragst, ob er das ehrenamtlich machen kann, dann würde der auch immer sagen, ja, wenn ich Zeit dafür finde, in meinem Ehrenamt und so. Und diese Unterscheidung auch bei Hauptamtlichen, obwohl sie in der Kirche arbeiten, dann von ihnen zu fordern, das machst du dann doch halt ehrenamtlich oder so. Wir wissen alle, dass das irgendwie ein bescheuertes Konstrukt ist, aber trotzdem ist es in den Köpfen der Leute drin. Das heißt, für mich gehört das abgeschafft, dass man von Menschen fordert, und irgendwie auch von Ehrenamtlern sagt, das kannst du doch ehrenamtlich machen. Ehrenamt heißt für mich, es ist ehrvoll, dass sich jemand dort betätigt und deswegen entscheidet er das natürlich oder sie das natürlich selber. Und wir können froh sein, wenn die Person das tut. Punkt. Und bei dir?
Ah, da könnte ich viel zu sagen, aber ich sag mal erst, was ich, oder ich sag mal lieber, was ich abgeschafft will. Ich merke das so vor Weihnachtszeit, da werden auch manche Menschen haben so eine Tendenz, so zu so einem evangelikalen Grinch zu werden. Also, das heißt so, man kritisiert so vieles wie, also es fängt meistens an mit, sind denn schon wieder Lebkuchen in den beim Aldi? Ja, dann regt man sich darüber auf. Dann, dass man Weihnachtsplätzchen backt vor Ewigkeitssonntag, das macht man ja nicht. Oder wie früh man den Weihnachtsbaum aufgebaut hat oder dass man Last Christmas hört oder sowas. Und ich denke mir immer, boah, Kinders, oder jetzt kommen auch Heiligabend alle die in Gottesdienst, die den Stammgästen die Plätze wegnehmen. Ganz ehrlich, das gehört abgeschafft. Es wird nichts besser dadurch. Das wird zu so einem komischen evangelikalen Grinch werden. Absolut. So nenne ich das mal. Also das hilft niemanden. Nee. Das nervt mich manchmal an. Ich genieße Last Christmas. Ich habe Plätzchen gebacken vorm Ewigkeitssonntag und mir geht's gut. Danke der Nachfrage.
Genau. Und warum geht das? Weil wir das das ganze Jahr machen. Tod und Leben miteinander in Verbindung zu bringen und weil wir eigentlich die Experten dafür sein sollten. Und wenn wir uns da starre Traditionen auflegen wollen, kann man das machen.
Aber andere, jeder so, wie er auch mag.
Genau, aber andere da auch irgendwie also reinzwingen, das ist das Problem. Also so, ne? Und manchen gibt es eine Orientierung, kann ich verstehen, aber ja, bin ich auch voll bei dir. So.
Ja, schönes Schlusswort. Schön, dass wir mal wieder Zeit gefunden haben miteinander.
Ja, definitiv. Es geht weiter in 2025 und ja, auch mit diesem Podcast versprochen. Ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt eine Weihnachtspause machen können. Nicht von diesem Podcast, sondern grundsätzlich. Aber liebe ZuhörerInnen von Emma Sommer, ich freue mich, dass ihr immer noch nachfragt, wann es weitergeht. Und ich habe wirklich Bock, weiterzumachen. Das sage ich jetzt noch einmal. Ich wünsche euch aber, bis es weitergeht, von Herzen gesegnete Weihnachten, dass ihr Ruhe findet, Frieden findet und Zeit für euch, dass ihr durchatmen könnt. Und wenn es euch nicht gut geht, dass ihr in dem Allen auch merkt, dass da Leute bei euch sind, die euch gut tun. In diesem Sinne, Merry Christmas, tschüss Bene.
Tschüss.